Marktzeit, der offizielle Podcast zum Magazin.
Hallo und herzlich willkommen. Vor 7 Jahren, da begann Julias Geschichte mit einer Reise nach Namibia. Sie wollte dort eigentlich auf einer Pferdefarm, die Ritte durchs Land anbietet, arbeiten. Sie war damals Veganerin. Heute lebt sie als Jägerin und Ehefrau von PH Divan Labuskagne in Namibia. Wie es zu dieser Wandlung kam, wie sie lebt und wie sie die Jagd sieht, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Julia Labuskagne.
Hallo zusammen.
Es ist, glaube ich, ein bisschen zeitverzögert bei uns. Also nicht, dass Sie sich wundern, warum das gerade so lange gedauert hat. Wir telefonieren ja quasi gerade mit Namibia und die Verbindung unterbricht auch hin und wieder mal, ne?
Ja, leider.
Ja, gut, damit, denke ich, werden wir irgendwie zurechtkommen. Julia, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr, dass wir es hingekriegt haben. Wir hatten ja ein Vorgespräch und ich habe irgendwie ganz oft in den letzten Tagen an dich denken müssen. Also was ich zum Beispiel, wenn ich hier auf die Jagd gegangen bin, dachte ich, was die Julia wohl gerade macht. Oder wenn ich mein Bett gemacht habe, dachte ich, ob die Julia gerade in Namibia auch ihr Bett macht. Viele beneiden dich ja, glaube ich, so ein bisschen um dein Leben, oder? Hörst du das öfter?
Sehr oft. Viele schreiben mir auch Nachrichten. Ich will auch auswandern. Ja, das höre ich extrem oft.
Wir wollen jetzt ein bisschen tiefer einsteigen in deine Geschichte, wie du von der Veganerin zur Jägerin geworden bist. Wir möchten dich dazu ein bisschen besser kennenlernen natürlich auch. Ich nenne dir immer 2 Begriffe. Du suchst dir dann einen davon aus und erklärst uns, warum du dich so entschieden hast. Und vielleicht gibt es ja auch mal den Moment, dass du dich nicht entscheiden kannst. Du darfst natürlich auch beide nehmen oder alle ablehnen, je nachdem. Ist alles klar?
Ja.
Ansprechen. Die Jagdzeit-Fragerunde.
Vogtland oder Buschland?
Oh, ganz schwierige Frage direkt am Anfang. heute sage ich Buschland. Buschland, warum Buschland? Weil also vor 6 Jahren, als ich ausgewandert bin, wäre es wahrscheinlich Vogtland gewesen, weil ich ganz schlimm Heimweh hatte. War wirklich ganz lange zweigeteilt, so jeweils ein Stückchen vom Herz auf einem anderen Kontinent. Es gibt trotzdem noch Zeiten, wo ich so diesen Geruch von unseren schönen vogtländischen Wäldern total vermisse, die Berge, unsere Traditionen. Aber heute bin ich tatsächlich im Buschland zu Hause. Jetzt sage ich auch, wenn ich zu Hause bin und, also zu Hause, man sieht schon, ich spreche jedes Mal von zu Hause, also Vogtland ist natürlich auch noch zu Hause, da sind meine Wurzeln, aber wenn ich dann dort bin zu Besuch, dann kommt so nach einer Zeit tatsächlich das Heimweh in die Weite Namibias und ja, dann vermisse ich das neue Zuhause ganz schnell. Ich ertappe mich aber trotzdem, wie ich manchmal dann zu Hause im Vogtland, einfach bei so Routinesachen wie Einkaufen oder so, dann stehe ich da und lächle so, weil ich dann schon so diese Wurzeln vermisse. Mhm. Aber naja, Namibia ist dann tatsächlich doch zu sehr in mein Herz gebrochen.
Ja, das ist doch schön, wenn man so angekommen ist und wirklich ein neues Zuhause auch gefunden hat.
Ja, schon.
Die nächste Frage.
Nur die Weihnachtszeit, da tendiere ich zu Vogtland. Ja. Weihnachten ist dann doch, die Wurzeln sind da verstrickt. Räucherkerzen riechen unter Palmen und 30 Grad einfach nicht so gut.
Okay, nächste Frage. Tofu oder Blutwurst?
Ja, jetzt macht es schon wieder schwer. Nee, heute ist es Blutwurst, vor 7 Jahren wäre es Tofu gewesen. Mein Lebensstil hat sich ja doch sehr extrem verändert in den letzten Jahren. Ich besuche aber trotz allem, wenn ich zu Hause bin im Vogtland oder in München bei meinen Freundinnen, besuche ich immer noch unser traditionelles vegetarisches Restaurant und finde es total lecker. Es ist auch sehr von Vorteil, wenn man so ein veganes Kochbuch zu Hause hat und mal die Hühner keine Eier gelegt haben, weil die nächste Einkaufsmöglichkeit ist so 60 Kilometer entfernt. Dann freue ich mich sehr über mein veganes Kochbuch. Aber tatsächlich ist es heute Blutwurst.
Also es sind ja ein bisschen, ist ja ein bisschen krasser Gegensatz eigentlich. Ich bin zwar kein Veganer, auch nie gewesen, aber Blutwurst würde ich trotzdem nicht essen.
Ja, okay, stimmt. Also ich hätte mich jetzt auch gefreut, wenn du was anderes, ich weiß nicht, Leberkäse oder so gewählt hättest. Blutwurst ist jetzt auch nicht mein Favorit, muss ich sagen.
Okay, nächste Frage. Pferd oder Pflicht? Was geht bei dir im Alltag vor?
Ja, natürlich die Pflicht, weil Gerade wenn wir Gäste haben, dann gehen die natürlich vor. Ich habe zum Glück aber ganz liebe Helfer und Mitarbeiter hier. Ein kleines Beispiel, während wir zur Messe in Salzburg waren, habe ich ganz regelmäßig per WhatsApp Bilder gekriegt und ein Update, wie es mit Pferden geht und wie sie Fortschritte im Training machen von unserem Mitarbeiter Wilfried, was total süß und super ist. Auch von unseren Hunden. Wir haben 5 Hunde, also hier ist immer Radbau draußen. Immer Updates mit Bildern und WhatsApp bekommen, was super ist. Aber ja, Pferd ist natürlich auch so ein bisschen Pflicht, aber wir haben den Vorteil, dass unsere Pferde 5000 Hektar Weide haben. Das heißt, die stehen nicht in Ställen und können auch ganz gut auf sich selber aufpassen. Aber ja, Gäste gehen vor.
Selbst kochen oder bekocht werden?
Ganz ehrlich, also wenn die Hauptsaison vorbei ist, will ich eine Küche für eine ganze Weile nicht von drin sehen. Also da lasse ich mich sehr gerne mal bekochen.
Und wirst du bekocht auch dann von Divan?
Ja, tatsächlich. Meine Schwiegermama wohnt nur ein paar Meter weit entfernt. Das läuft super.
Nee, okay, weil ich habe immer nur gesehen bei deinem Instagram-Account, dass du die ganze Zeit fantastische Sachen kochst. Und ich glaube, du bist wirklich eine Künstlerin in der Küche, oder?
Schon, doch. Dadurch, dass ich ja auch Käse mache und unsere Ziegen fragen mich, die müssen jeden Tag gemolken werden oder unsere Kühe. Und das, da kann man nicht sagen, okay, heute habe ich frei, weil das geht ja nicht. Das heißt, ich bin trotzdem irgendwie immer wieder in der Küche zu finden.
Candlelight Dinner oder Jagddate?
Ja, Jagddate. Ein Candlelight Dinner ist natürlich auch was Schönes, weil mein Mann und ich müssen uns unsere Zeit immer mit Gästen teilen und die meiste Zeit. Das heißt, wir essen auch zusammen mit unseren Gästen Frühstück, Mittag, Abendessen. Da ist natürlich ein Candlelight Dinner schön, aber tatsächlich haben wir uns ein Versprechen gemacht, dass wir jedes Jahr mindestens einmal zusammen auf eine ordentliche Jagd gehen müssen. Und das ziehe ich dem Ganzen schon vor, weil man da einfach Erinnerungen schafft, die am Candlelight Dinner einfach nicht hinbekommt. Und mein Mann sagt immer so schön, unter der prallen Sonne Afrikas, in Dornbüschen und Gras, das einen in die Füße sticht, lernt man des anderen wahren Gesicht wirklich kennen. Er hat sich noch nicht scheiden lassen von mir, also ich denke, es ist auszuhalten.
Ja, offensichtlich. Bist du eher kompliziert oder anspruchslos?
Ja, sehr interessante Frage. Ich glaube, mein Mann würde jetzt lachen, wenn er die Frage hören würde.
Meiner auch.
Sagen, ich bin anspruchsloser, als ich es vor 6 Jahren war. Ich hoffe, ich reflektiere mich jetzt gut, aber ich denke schon, also wenn ich meinen Lebensstil auch mir anschaue, ich muss mir Feuer machen, um warmes Wasser zu bekommen. Wir haben so wie früher Oma, Opa Badeöfen, weil wir keinen Anschluss zur Elektrizität des Dorfes haben. Solche Sachen machen, denke ich, schon anspruchsloser. Wir haben viele Kilometer zwischen dem nächsten großen Dorf oder Stadt und uns. Das heißt, shoppen und sowas ist jetzt auch nicht regelmäßig der Fall. Und dann hatten wir letztes Jahr, hat uns auch eine große Dürre erwischt. Und da habe ich, denke ich, in den 6 Jahren das meiste dazugelernt. Auch was Bedürfnisse anbelangt und die vielleicht ein bisschen zurückzustellen. Weil natürlich in der Dürre, es gibt nichts Schlimmeres, als in so hungrige Augen zu schauen. Da geht erstmal vor, Futter zu kaufen für die Tiere und dann kommt halt vielleicht so ein Friseurbesuch ein bisschen später oder ähnliches. Ich denke, da bin ich anspruchsloser geworden, als was ich vor 6 Jahren war.
Als Jägerin, bist du da eher sentimental oder abgehärtet?
Ganz klar sentimental. Ich bin extrem voller Emotionen, wenn ich Weidmannsheil hatte. Mein Mann und unser Spurenleser Johnny wissen das auch und geben mir dann heute auch einfach von sich selber aus schon die paar Minuten, die ich dann brauche. Heute schäme ich mich jetzt aber nicht mehr dafür. Also früher war ich ein bisschen, Träne verdrücken oder so. Also das passiert mir jetzt nicht mehr, weil ich das auch ganz gut finde so. Ich finde, das ist eine dieser Dinge, die sogar sehr wichtig sind. Und wenn ich auch so daran denke, dass am Anfang war es so, als ich Jäger wurde, habe ich auch viel Kritik bekommen von Bekannten, die sagten, ja, du hast dich ja komplett verändert oder bist dir selber nicht treu geblieben. Das ist ja nicht der Fall, sondern meine Prinzipien von ich möchte kein Tier ausbeuten oder auch Tierleid vermeiden, sind auch heute noch die gleichen wie damals als Veganer. Und Deswegen, es ist natürlich, man hat so eine Gefühlsachterbahn, die jeder Jäger kennt, wenn man dann Erfolg hat bei der Jagd. Und ich finde, das ist eine gute Sache und die müssen wir uns auch beibehalten, einfach aus Respekt. Und ja, das ist so dieser Moment, den brauche ich. Und das ist auch das Wichtige, finde ich, wenn man einfach noch so diese paar Minuten Ruhe hat mit seinem Stück, weil bevor es dann zum Schlachthaus geht, ist es einfach nochmal das, wo man so mit dem Tier und dem Geisttier einfach nochmal zusammen ist, bevor es dann dieses Materielle wird. Ne? Also wenn man dann das Fleisch arbeitet, finde ich, wird es eine materielle Sache. Also ja, ich bin da extrem sentimental.
Ja, das ist auch in Ordnung, finde ich. Ich glaube, viele Frauen sind so. Und jetzt vielen Dank, dass wir schon mal so einen kleinen Einblick bekommen haben in deine Persönlichkeit und wie du tickst. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, du bist seit 7 Jahren in Namibia, seit 6 Jahren bist du verheiratet. Ihr lebt in der Nähe von Gobabis. Er hat dich, also dein Mann, hat dich kennengelernt als Veganerin. Und heute lebst du mit ihm auf eurer Farm, ihr jagt da zusammen, ihr haltet Nutztiere zusammen. Wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt?
Ja, das war, ich sage immer, so eine Rosamunde-Pilcher-Geschichte. So als typische Praktikantin auf der Farm mit Pferden. Und die Nachbarn waren eben die Jäger. Ja, und ja, eines Tages kam er dann mit Gästen zu uns. Und also bei mir war es jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, bei mir war es die Liebe auf den ersten Blick, bei ihm schon. Er hat direkt zu seinem Freund gesagt, die heirate ich. Ich war natürlich nicht so happy, weil er war ja der in meinen Augen damals böse Jäger und er dachte, mich dann beeindrucken zu können mit Erlegerbildern. War jetzt auch nicht so mein Ding. Aber wir haben dann so ein bisschen was zusammen getrunken und viel darüber gesprochen. Also das Thema unseres ersten Dates war tatsächlich Jagen oder Nichtjagen.
Gleich ganz tiefgründig.
Ja, und dann bin ich mitgegangen und habe einfach ein ganz anderes Bild erlebt und habe dann auch ihn einfach, ich habe mich ihm gegenüber einfach öffnen können und ja, heute lebe ich mit ihm.
Wie hat er dich dann überzeugt von seinem Lebensmodell? Also ich meine, du warst ja da schon eine Weile in Namibia, als du ihn kennengelernt hast. Du hast schon festgestellt gehabt, dass es nicht so einfach ist, sich vegan zu ernähren in Namibia. Ganz so streng warst du, glaube ich, schon nicht mehr. Aber trotzdem ist es ja eine krasse Wandlung, die du da vollzogen hast. Wie muss man sich das vorstellen? Wie hat er dich da eingeführt sozusagen in dieses Leben, in sein Leben?
Ja, das war, ich war schon eine Weile da und habe auch schon festgestellt, dass im Supermarkt es tatsächlich keinen Tofu gibt, also nicht in den kleineren Städten. Ja, für ein paar Monate auf Salatbasis ist natürlich schwierig. Der Farmer hatte mich vorher tatsächlich auch schon eingeladen auf eine sogenannte reine Fleischjagd. Mein Motto war schon immer gewesen, also wenn ich es esse, dann muss ich es auch selber erlegen können, selber töten können. Und ja, mir wurde dann klar, dass ich nicht lange auf Salatbasis leben kann und bin dann tatsächlich mitgegangen. Es war eine sehr schnelle Jagd und hat, weiß ich nicht, nicht so ganz, es war anders als erwartet und wir hatten sehr schnell dann auch das Wildbrett in der Kühlung und ja, dann hatte ich aber noch so dieses Vorurteil von der böse Trophäenjäger, wie es ja leider viel in den Medien kursiert. Ja, und dann kam eben mein Mann, dieser in meinen Augen böse Trophäenjäger, also er ist Berufsjäger und hatte eben Gäste geführt auf eine Trophäenjagd. Überzeugt konnte, also da war nichts mit Worten. Und das kann ich vielen ans Herz legen. Man kann so viel argumentieren und diskutieren, wie man möchte, aber er hat mich eben dann mitgenommen. Dazu muss man natürlich aber auch bereit sein. Er hat mich mitgenommen auf eine Jagd und wir sind ein paar Tage wirklich auf Jagd gewesen, auf ein Tier, haben viel Anblick gehabt. Es war aber eben einfach nie das Richtige dabei. Und da ist mir dann bewusst geworden, Mensch, das ist ja gar nicht, wie du gedacht hast. Und so kam es dann.
Und wenn du jetzt in deine Vergangenheit blickst, du hast ja sicher auch noch ein paar Kontakte auch aus deiner Zeit als Veganerin. Gibt es da noch Freundschaften oder ist da jetzt eher Feindseligkeit?
Also es sind ein paar Freundschaften, wenn man es dann so nennen konnte, die tatsächlich in die Brüche gegangen sind. Die gesagt haben, also gerade wenn ihr jetzt Trophäenjagd macht, das geht gar nicht. Und ja, dann kommen eben so die Beschimpfungen, die man kennt. Dann hatte ich aber wirklich vegane Freunde, vegan, vegetarisch, die, mit denen habe ich heute bis heute Kontakt. Und wir unterhalten uns total relaxed darüber und die sind auch interessiert daran. Aber die haben halt auch dieses Motto, wie ich damals hatte, ich will es nicht essen, weil ich es nicht töten könnte. Aber wenn du das kannst und wenn du das so machst, wie du es uns erklärst, dann ist es in Ordnung. Wo ich extrem viel Respekt vor habe, vor dieser Einstellung wirklich. Ich, wie gesagt, lehne ja auch kategorisch nicht ab, vegetarisch zu leben. Ich kann den Lebensstil auch bis heute noch verstehen, wenn das Leute so erklären. Ja, und meine besten Freundinnen, die waren mit auf Jagd auch schon und seitdem sie es selber auch erlebt haben, die hatten vorher auch gar keinen Kontakt dazu. Seitdem sehen die das auch in einer ganz anderen, unter einem ganz anderen Licht.
Ja, ich glaube, das ist auch bei vielen Jägern ja das Motiv, überhaupt zu jagen, weil man zwar Fleisch essen möchte, aber halt nicht von Tieren, die vielleicht nie das Tageslicht gesehen haben, sondern halt lieber von Tieren, die in ihrem natürlichen Habitat gelebt haben, das gefressen haben, was sie fressen sollten. Ich finde, das ist ja eigentlich ein schönes Motiv für die Jagd.
Das ist eben das, wo wir, denke ich, natürlich in Namibia gerade viel, viel Glück haben, weil ich meine, selbst auch unsere Rinder, die natürlich am Ende auch in eine Schlachtung gehen, leben fast wild auf diesen hektargroßen Weiden. Das ist natürlich ein ganz anderes Bild, das man da dann auch bekommt. Oder eben das Tier, was die Antilope, die ein ganz normales Leben hatte in der Wildnis, ne? Das ist ja was ganz anderes. Wie gesagt, ich war früher vegan, heute habe ich Milchziegen, habe da auch schon viele Anfeindungen deshalb bekommen. Meine sind so handzahm und haben alle Namen. Ich kann denen jetzt nicht ansehen, dass ich denen wehtue, wenn ich sie melke. Im Gegenteil, die laufen selbst zum Melkstand. Es gibt halt immer zwei Seiten einer Geschichte und es ist halt, die Welt ist halt deutlich bunter als grau, schwarz und weiß. Und das ist, denke ich, was viele verloren haben. Aber ja, vielleicht, wie gesagt, ich habe viel Respekt vor meinen Freunden, die vegan sind, aber eben so offen denken. Und ja, ich hoffe, dass vielleicht in Zukunft wir doch wieder in diese Richtung gehen.
Mhm. Du bist dann ja so langsam eingetaucht in diese Jagdwelt und bist mitgegangen auf die Jagd. Wann hattest du denn dann deine erste eigene Jagd, wo du selber ein Stück erlegt hast?
Das hat dann noch ein paar Monate gedauert, bis ich es dann wirklich selbst getan habe, sozusagen. Ich war, denke ich, so, ich bin dann ja erstmal zurück, nachdem ich meinen Mann kennengelernt habe, nach Deutschland, um alles zu erledigen, um so eine Auswanderung vorzubereiten. Und dann war ich denke, so 3 Monate im Land und verheiratet, als ich dann, mein erstes Tier war ein Springbok. Das war aber auch eine sehr interessante Jagd. Ich erinnere mich bis heute dran, weil wir an den Spuren auch schon sehen konnten, er hatte eine Verletzung am Bein aufgrund einer Schlinge von einem Wilderer. Ja, das war eine spannende Jagd. Für mich, ich weiß noch bis heute, ich war fix und fertig. Mhm. Wie ich schon vorhin erwähnt, es ist schon hart unter der Sonne Afrikas und alles hat Dornen und das Gras sticht ein. Aber genau das gehört dazu. Ja, das war ein Springbok und ich war natürlich stolz wie Oscar und habe geweint, aber das ist in Ordnung.
Ja, absolut. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass für dich eine ganzheitliche Herangehensweise an die Jagd wichtig ist. Was verstehst du darunter?
Man hat natürlich ein Motiv, um auf Jagd zu gehen. Für uns ist es natürlich, wir wollen das Fleisch hauptsächlich natürlich nutzen. Und ganz wichtig ist zu verstehen, wir bieten eine Trophäenjagd an, aber wir wollen am Ende genauso das Fleisch wie jemand, der eine reine Fleischjagd tut. Und für mich ist es ein ganz wichtiger Aspekt, dass man versteht, um was es dabei geht bei der Trophäenjagd. Das heißt, wir gehen auf die Jagd nach einem alten Tier und wir nutzen halt am Ende aber alles, eben nicht nur das Fleisch, sondern eben die Hörner, das Fell und so weiter. Und man muss wissen, warum man das tut am Ende. Wir haben hier auf der Farm, seitdem wir eben so jagen, deutliche Steigerung der Population von den Tieren. Wir haben keine Wildzäune, wir haben offenes Gebiet. Und es ist einfach schön zu sehen, dass die Tiere selber beschließen, quasi, das ist hier, es geht uns hier gut. Die könnten ja auch weiterziehen. Gerade jetzt, wir gehen in die Richtung der, ja, in Deutschland würde man sagen, Brunft, also die Kudus kommen rein. Wir haben starke Bullen und es ist einfach schön. Wir haben viele Warzenschweine. Wir hatten in der Dörre letztes Jahr hatten wir viele Warzenschweine, die ans Haus gekommen sind, denen wir mit Futter auch ausgeholfen haben. Ja, diese Ganzheitlichkeit, ne? Wir auf der Rinderfarm ist es so, dass früher die Farmer das nicht immer alle so gesehen haben. Viele haben die Antilopen auch gerne als einen Fresskonkurrenten gesehen und durch die Jagd in diesem Sinne haben die Farmer eben doch auch verstanden, okay, aber wir brauchen das Wild auch. Und so gibt es einfach einen doppelten Wert und das ist schön, weil wir dürfen ja nicht vergessen, die Antilopen waren doch als erstes hier. Die Rinderfarmen kamen später und da ist es ganz wichtig, dass wir in einer richtig guten Balance hier zusammenleben, auch wegen den zunehmenden Dürren, weil es muss eben Gras für alle da sein. Mhm.
Du bist ja nicht nur ausgewandert und hast dich da jetzt assimiliert in Namibia, sondern du hast auch deutsche Traditionen, gerade in Bezug auf die Jagd, mitgenommen. Was habt ihr geändert, seitdem du dort bist?
Ja, richtig viel geändert. Ich war ja auch damals neu in der Jagd, aber wir hatten natürlich auch deutsche Jäger und das ist was ganz Tolles, wo ich ganz viel Respekt vor den deutschen Jägern habe, die Traditionen und die so viel Respekt und Wert dem Tier gegenüber rüberbringen. Da haben wir sehr viel geändert. Also es gibt jetzt auch den letzten Bissen, das Weidmannsheil fällt, egal welcher Jäger es ist und welche Sprache er spricht. Das ist so toll und wichtig. Und ja, manchmal vergisst es dann mein Schwiegerpapa zum Beispiel, auch wenn ich was erlegt habe und will dann schnell aufladen. Ich so, Moment, Moment, wir machen hier erst noch ein paar Sachen. Für mich ist persönlich aber auch ein Erlegerbild sehr wichtig, weil das für mich einfach auch nochmal so dieser letzte Moment ist von dem Tier, wo man das nochmal schön positioniert und ihm einfach nochmal seinen Respekt erweist. Und die Erinnerung natürlich kann man mit einer Trophäe oder eben mit einem Bild nochmal verlängern, weil bevor es dann so zum Aufladen und zum Schlachten geht, ne, das ist für mich persönlich deshalb einfach so wichtig, weil dann, wenn wir dann am Fleisch arbeiten, das ist immer bei uns auch eine schöne Tradition. Alle Mitarbeiter, die Familie kommt zusammen, wenn es am Wochenende ist und wir trinken dann unseren Kaffee zusammen und alle sind meistens extrem happy über das Fleisch. Aber dann wird es halt so gegenständlich, das Tier. Und deswegen ist auch der Moment des Festhaltens mit einem Erlegerfoto sogar nochmal ganz wichtig. Aber ja, die Traditionen haben wir übernommen, finde ich sehr gut. Auch mein Mann ist mittlerweile Fan.
Finde ich ja total schön, dass ihr das macht. Gibt es trotzdem noch Momente, wo du Zweifel an der Jagd hast oder bist du da komplett schon drüber hinweg?
Zweifel. Ich denke, man muss immer sich kritisch, ich würde jetzt nicht sagen Zweifel, aber man muss sich manchmal kritisch betrachten, ja, manchmal kommen die englischen Wörter durch, Improvements, um sich zu verbessern oder ja, kann man denke ich schon so sagen. Ich denke, kritisch betrachten sollte man sich immer. Ja, ich habe gerade das Erlegerfoto genannt, das ist, für einen selber ist es sehr wichtig. Das ist aber auch so ein Ding, wo man zum Beispiel extrem aufpassen muss, natürlich mittlerweile in sozialen Medien, weil eben nicht alle es verstehen. Ja, solche Sachen und natürlich, wir müssen aufpassen immer, dass wir, ich finde es sogar wichtig, dass wir emotional bleiben. Aber das ist, denke ich, egal, wenn man mit Tieren zu tun hat, sollte man das immer so ein bisschen unsere Emotionen auch beibehalten. Ja, aber ansonsten Zweifel in dem Sinne, nein, weil ich sehe, dass wenn das nachhaltig gemacht wird, es einen guten Effekt hat auf die Population, auf die Umwelt hier und deswegen würde ich sagen, Zweifel Nein. Mhm.
Du hast das Thema ja gerade schon so ein bisschen eingeflogen, Emotionalität gegenüber Tieren. Ihr haltet ja auch Nutztiere, du hast es ja vorhin auch schon erzählt. Du hast Ziegen, dein Mann hat Schafe, dein Schwiegervater züchtet Rinder. Ist es für dich ein Unterschied, ob du ein Tier erlegst oder ob du ein Tier, das du kennst, zum Schlachten bringen musst?
Ja, Schlachten ist nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Ja. Mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass es, also wenn es dann passiert ist, ist es für mich kein Unterschied. Ich habe für beide, ob das jetzt ein Wildtier ist, was da liegt, oder ein Nutztier, habe ich für beiden die gleichen Emotionen. Aber es ist schon nochmal anders, weil man natürlich selber weiß, wenn man heute zum Stall geht oder zum Kral, wie wir hier sagen, und man holt das Tier da raus, dann ist es einfach ein anderes Gefühl als das Gefühl, was man hat kurz vorm Schuss, wenn man auf Jagd ist, natürlich. Ja, es ist schon ein bisschen schwer, aber man muss auch, ich hatte letztes Jahr durch die Dürre, die ich schon angesprochen habe, das beste Lehrmaterial, würde ich jetzt so sagen. Mein erster Bulle musste dann zum Schlachter und ja, es war natürlich schon ein bisschen schwer, weil es war der erste eigene Bulle, den ich hatte. Aber die Einnahmen von ihm gingen direkt ins Futter, um die anderen wieder zu unterstützen während der Dürre. Also es hat natürlich auch wiederum diesen Kreislauf wieder gezeigt, der natürlich auch bei Nutztieren da ist. Ich könnte natürlich mir auf Dauer nicht leisten, all diese Tiere zu halten, wenn ich jetzt nicht Fleisch, Milch, Eier nutzen würde. Ich will aber auch nicht abhärten. Also es finde ich gut, dass wir diese Beziehung zu unseren Tieren haben. Und es ist sicher ein kleiner Unterschied. Aber wie gesagt, wenn es dann da liegt, sind es die gleichen Emotionen, als wenn ich vor einem Kudu oder einem Warzenschwein liege.
Ich möchte jetzt zum Schluss noch mal ein Thema in Angriff nehmen, und zwar als Jagdgast, wenn man zu euch kommt. Da kann man ja zum einen bei euch auf der Farm jagen, aber eben auch mit deinem Mann in den Norden reisen auf Großwild. Wie läuft es bei euch ab, wenn man bei euch als Jagdgast kommt?
Man kann sich eben aussuchen, möchte man. Namibia hat viele, viele Facetten und viele, viele Gebiete. Ich sage immer, ein Besuch reicht eh nie aus. man kann eben bei uns das kleinere Wild bejagen, Antilopen bejagen, kann man auch im Norden, aber da hat man eben nochmal ein ganz anderes Bild von Namibia, also wirklich die Wildnis pur mit den Elefantenbüffeln, was man sich so vorstellt, die haben wir hier in unserem Gebiet nicht. Viele kommen zu einer Antilopenjagd zu uns. Wir haben einen ganz anderen Flair hier. Wir haben schon mal gesagt, das ist Klein Texas, Cattle Country heißt die Gegend hier, weil es halt tatsächlich viele Rinderfarmer sind hier. Und es ist relativ familiär bei uns. Das heißt, man darf auch gerne mal zuschauen, wie arbeiten wir mit Rindern. Hier wird alles noch zu Pferd gemacht. Das heißt, wir mäßig Rinder mit den Pferden ans Haus heran, so ein bisschen wirklich, wie man sich so Cowboy-Arbeit vorstellt. Man kann das Fleisch verarbeiten und all diese Dinge. Viele machen gerne so, dass sie erst auf die Farm kommen und dann weiterreisen in den Norden eben, wo es dann eben so dieses ganz wilde Afrika ist. Dort bleibt man auch in Zelthäusern. Was ist halt, ja, ich sage immer, das ist so das Jagen, wie es in den Büchern, in den alten Jagdbüchern noch ist im Norden Namibias.
Julia, vielen Dank schon mal bis hierher. Wir haben noch eine Schlussrubrik, und zwar mit Fragen, die es nicht in dem Podcast geschafft haben. Manchmal, weil ich einfach eine Frage vergesse oder weil es nicht passt. Und das würde jetzt starten. Bist du bereit?
Ja.
Wildes Durcheinander.
Ich finde es ja eigentlich ganz lustig, du lebst in Namibia und hast einen ganz konkreten Jagdtraum. Magst du uns noch erzählen, was dein Jagdtraum ist, den du dir erfüllen möchtest?
Also tatsächlich würde ich gerne mal nach Schottland.
Nicht dein Ernst?
Ich bin in Afrika und will nach Schottland. Ja, tatsächlich. Ich habe mir vor kurzem meinen eigenen Jagdtraum erfüllt. Das war der Kudu. Den hatte ich ganz lange. Und jetzt ist erstmal so nichts, aber nein. Ich bin ein Angsthase, deswegen, ich weiß noch nicht, ob ich es irgendwann mal auf Büffel schaffe, aber ich bin ein Angsthase, deswegen, da brauchst du noch ganz viel Mut bis dahin. Das wäre ansonsten Afrika das Nächste.
Okay, und jetzt natürlich noch die Frage, die momentan alles beherrscht, Corona. Wie trifft euch Corona und wie siehst du eure Perspektiven?
Also als erstes trifft uns Corona so, dass mein Mann zu Hause ist. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, das lasse ich offen.
Ja, du eher positiv.
Ja, Corona macht natürlich die Grenzen dicht und das hat extreme Auswirkungen auf uns. Ohne Gäste keine Jagd. Durch die Jagd haben wir natürlich einfach das Problem, dass unsere Tiere oder unser Wild auch wieder an Wert verliert, wenn da kein Einkommen sind. Anti-Poaching muss umso mehr als sonst eigentlich derzeit gemacht werden. Das sind alle Kosten. Ja, wir hatten, wie gesagt, letztes Jahr die Dürre, jetzt kommt Corona. Also es sind schwierige Zeiten und es betrifft unglaublich viele in dem Land. Ich glaube, es wird allen gerade erstmal bewusst, wie wichtig, und es ist egal, ob das der Jagdtourismus oder der ganz normale Fototourismus ist, wie wichtig der Tourismus für Namibia ist. Ja, wir hoffen natürlich bald wieder anfangen zu können, starten zu können. Wir haben jetzt die ersten Lockerungen und ja, wir freuen uns einfach drauf, wenn es wieder losgeht.
Super, herzlichen Dank, Julia. Ich finde, das war das perfekte Schlusswort. Besser hätte man es gar nicht machen können. Also tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich wünsche euch alles Gute jetzt auch noch für die nächsten Wochen, dass ihr einigermaßen gut durch die Krise kommt und dass ihr vor allen Dingen auch gesund bleibt.
Es war wirklich super, mit dir zu reden. Ja, ich hoffe, wir jagen irgendwann mal zusammen.
Ja, das hoffe ich auch allerdings. Also klar. Vielen Dank, Julia. Und wenn Sie ein Jagdzeit-Abo haben, dann habe ich sehr gute Neuigkeiten für Sie. Die Jagdzeit, die gibt es nämlich jetzt auch digital. Die können Sie dann zum Beispiel ganz einfach mit auf den Hochsitz nehmen, auf dem Handy. Wir wissen ja, es kann manchmal sehr, sehr lang sein und sehr, sehr lang dauern, bis ein Stück Wild austritt. Vielleicht ist das eine gute Idee. Können Sie sich einfach mal reinklicken auf die Homepage www.jagdzeit.de. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram.